Deutschlandfunk Nova. Update.
Während wir hier also über Frieden und Toleranz reden, werden in diesem Fall Christen Opfer eines erneuten terroristischen Anschlages. Mehr weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke, wenn wir hier diskutieren, muss ich das hier mitteilen.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière erfährt bei einer Podiumssitzung auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin, dass es in Ägypten wieder einen Anschlag auf Christen gegeben hat. Mindestens 26 Menschen wurden getötet. Das ist unser erstes Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update.
Erst im April waren in Ägypten bei Anschlägen der IS-Terrormiliz auf zwei koptische Kirchen 44 Menschen getötet worden. Heute haben bewaffnete Männer Busse mit Christen überfallen. Nach Angaben der ägyptischen Behörden sind dabei mindestens 26 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Gruppe war auf dem Weg zu einem Kloster in der Wüste im Süden des Landes. In den Bussen waren auch viele Kinder. Die Kopten in Ägypten sind die größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten. Hintergründe von Ägypten-Korrespondentin Anna Osius.
Etwa 10% der mehr als 90 Millionen Einwohner in Ägypten sind Christen. Es ist aber eine sehr einflussreiche Minderheit, muss man sagen. Vor allem, weil sie in enger Beziehung zum Präsidenten von Ägypten, zu Präsident Abdel Fattah al-Sisi steht. Vor einigen Tagen hat es bereits eine Warnung einer islamistischen Gruppierung gegeben. In einer IS-Publikation hieß es, Muslime sollten Ansammlungen von Christen meiden. Man solle auch Einrichtungen der ägyptischen Armee und Polizei fernbleiben, hieß es dort. Ob das ein Hinweis auf das Attentat heute war, das wissen wir nicht.
Was sonst noch wichtig war?
Donald Trump beherrscht auch heute die Schlagzeilen in Europa. Nach seinen Besuchen bei der EU und der NATO in Brüssel ist der US-Präsident gerade auf Sizilien, wo er zum ersten Mal an einem Gipfeltreffen der wichtigsten Industrieländer teilnimmt. Neben Trump gibt es noch drei Neulinge. Auch Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron ist in Taormina zum ersten Mal beim G7-Gipfel dabei, genauso wie die britische Regierungschefin Theresa May und der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Die drei wichtigsten Themen des Treffens: Handel, Klima und Migration. Alles Themen, bei denen sich die europäischen Vertreter und US-Präsident Trump nicht einig sind. Deshalb gilt es als unwahrscheinlich, dass es dazu beim Gipfel neue Vereinbarungen geben wird. Vor allem beim Umweltschutz sind Experten skeptisch. Greenpeace stellte in der Nähe des Gipfelortes am Strand eine Freiheitsstatue in Schwimmweste auf. Ein Sprecher der Umweltorganisation forderte, die Klimaziele von Paris schnell umzusetzen. Trump hatte sich immer wieder gegen das Abkommen gestellt.
Sollte Trump den Vertrag nicht akzeptieren, müssen die anderen Staaten ihn alleine erfüllen, ohne Amerika. Es darf keine Zeit mehr verschwendet werden.
Beim Thema Migration kritisieren NGOs, dass sich da alles um Sicherheitsfragen dreht. Und eine Sprecherin der Welthungerhilfe bemängelt, dass es Entwicklungshilfe nur unter Bedingungen geben soll. Nämlich dann, wenn Empfängerländer Flüchtlingsbewegungen stoppen.
Es ist keine glückliche Verknüpfung. Fluchtursachenbekämpfung, wie das jetzt heute genannt wird, und Entwicklungspolitik in einem Atemzug, das passt nicht zusammen. Egal wie gut Entwicklungshilfe ist, sie wird niemals alle Gründe für Flucht beseitigen.
Über diese Themen wird noch bis morgen beraten. Und dabei ist vor allem interessant, wie sich US-Präsident Trump positioniert. Beim gemeinsamen Foto mit den G7-Staats- und Regierungschefs und den beiden Spitzenvertretern der EU gab es noch keine unerwarteten Vorkommnisse. Das war gestern noch anders, als Trump bei der NATO und der EU zu Gast war. Da gab es einen Rempler gegen den Regierungschef von Montenegro, Markovic, um sich beim Gruppenfoto in die erste Reihe zu drängeln. Und hinter verschlossenen Türen hatte sich Trump über den deutschen Handelsüberschuss beschwert. Dass er von bösen Deutschen gesprochen haben soll, dementierte allerdings EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem, wie andere auch, mit dem deutschen Überschuss. Aber man muss das richtigstellen. Also das wird übertrieben.
Man könne bad nicht mit böse übersetzen, sagte Juncker. Schlecht reiche ja.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Trumps Kritik am deutschen Handelsüberschuss kommt in den sozialen Netzwerken nicht so gut an. Lukas Rösler twittert, so sieht Neid aus. Und Jürgen Himbert kommentiert bei der FAZ, gute technische Lösungen oder schlampiges Arbeiten. Geiles Design und einfache Handhabung sind Dinge, welche von Menschen gekauft werden. Ein Handelsüberschuss wird es immer dort geben, wo gut gearbeitet wird. Anke Julie Martin versteht die Aufregung über Trumps Kritik dagegen nicht. Deutschen Handelsüberschuss kritisieren EU-Länder doch auch. Markus twittert dazu, ich sag's nur ungern, aber was den Handelsüberschuss Deutschlands angeht, hat Trump mehr als recht. Schadet vielen Ländern. Insgesamt kommt Trump bei seiner Auslandsreise aber nicht gut an im Netz. Zum Drängeln beim NATO-Gipfel in Brüssel twittert Joshua de Verdiga. Und Trump so, was ist Montenegro? Die sehen aus wie Mexikaner, schubst die Bad Ombres einfach beiseite. Und Facebook-Nutzer Hans Burchatzky träumt bei der Tagesschau von alten Zeiten. Wie angenehm war es da gestern zu erleben, wie staatsmännisch und freundschaftlich Barack Obama und Angela Merkel in Berlin miteinander umgingen. Selbst der katholische Papst Franziskus hätte sich beim evangelischen Kirchentag wohler gefühlt als beim Empfang dieses Proleten im Vatikan.
Die Bundesregierung will es Impfgegnern schwerer machen. Gesundheitsminister Gröhe hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Demnach sollen die Kitas aktiv werden. Schon jetzt gilt, Eltern müssen sich vom Kinderarzt übers Impfen informieren lassen. Wer die Beratung verweigert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro. Geht es nach dem Gesundheitsminister, dann sollen die Kitas solche Verweigerer den Gesundheitsämtern melden, wenn die Eltern keinen Nachweis über eine Beratung vorlegen können. Nächste Woche wird über den Gesetzentwurf im Bundestag beraten. Dass er durchkommt, ist nicht sicher, weil es im Bundesrat Widerstand gibt. Kritisch gesehen wird da, dass die Meldepflicht schlecht ist für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Kita-Personal und Eltern. Mit dem Gesetzentwurf reagiert die Bundesregierung unter anderem darauf, dass die Anzahl von Maserninfektionen gestiegen ist. Erst diese Woche war eine Frau in Deutschland an den Masern gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation wollte die Krankheit in Europa eigentlich bis 2010 ausrotten, ist daran aber wegen der vielen Impfgegner gescheitert. Der Bund der Kinder- und Jugendärzte fordert deshalb eine gesetzliche Impfpflicht für bestimmte Krankheiten wie Masern, Windpocken, Mumps und Polio. Die britische Polizei hat nach dem Terroranschlag an der Arena in Manchester weitere Häuser durchsucht. 10 Verdächtige wurden inzwischen festgenommen, davon haben die Behörden 2 wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben des Staatssekretärs für innere Sicherheit Ben Wallace sollen die Hintergründe des Selbstmordanschlags mit 22 Toten schnell aufgeklärt werden.
Wir versuchen hier ein Netzwerk aufzudecken, denn der Attentäter hat nicht allein gehandelt. Wir müssen allen Spuren nachgehen, Verdächtige festnehmen und Durchsuchungen vornehmen. Und genau das haben wir auch in der vergangenen Nacht wieder getan.
Der Attentäter soll kurz vor dem Anschlag in Libyen und Syrien gewesen sein. Dort könnte er Kontakt zur Terrororganisation IS gehabt haben. Der IS hat den Anschlag von Manchester für sich beansprucht. Die britischen Sicherheitsbehörden tauschen jetzt wieder Informationen mit den USA aus. Der Austausch war vorübergehend gestoppt, weil Ermittlungsergebnisse in US-Medien aufgetaucht waren. US-Außenminister Rex Tillerson ist gerade in London. Er hat die Verantwortung für das Informationsleck übernommen. In Großbritannien gilt weiter die höchste Terrorwarnstufe.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist Finaltag und zwar beim DFB-Pokal. In Köln sind erst die Fußballerinnen dran. Das Team des VfL Wolfsburg will da den 3. Pokalsieg in Folge klarmachen. Gegner ist um 16.15 Uhr der SC Sand. In Berlin ist das Finale der Männer zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. BVB-Trainer Thomas Tuchel.
Das Vertrauen zu meinen Spielern ist nach dieser Saison mit diesen vielen, vielen besonderen Ereignissen ungebrochen. Im Gegenteil, es hat für viel, viel Klebstoff gesorgt innerhalb der Mannschaft. Ich glaube ganz fest, dass im Moment alle Gedanken bei Borussia Dortmund ausschließlich dem morgigen Spiel gelten.
Frankfurts Kapitän Alex Meyer hofft dagegen auf den ersten Titel für die Eintracht nach fast 30 Jahren.
Ja, ich glaube, ganz Frankfurt wartet drauf. Das letzte Finale war vor 10 Jahren, da haben wir es leider nicht geschafft. Aber ja, ich glaube, das ist das größte Spiel in meiner Karriere bis jetzt. Ja, ich glaube, das sagt alles.
Anstoß für das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion ist morgen um 20 Uhr.
Und sonst in der Welt?
Bei schweren Unwettern sind in Sri Lanka mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Über 100 weitere werden den Behörden zufolge vermisst. Außergewöhnlich starker Monsunregen hat dort Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. Schlammlawinen wälzten sich durch Dörfer und Straßen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Militär versucht mit Hubschraubern und Schiffen gestrandete Flutopfer zu retten. Der Innenminister von Sri Lanka warnt, dass sich das Wetter am Wochenende noch verschlechtern könne. Schon vor einem Jahr waren in Sri Lanka mehr als 100 Menschen rund um die Hauptstadt Colombo durch Überschwemmungen gestorben. Während des Monsuns kommt es in Sri Lanka häufig zu Erdrutschen. Weite Teile der Insel wurden für wichtige Exportprodukte wie Tee und Gummi abgeholzt. Viele Hänge sind dadurch ungeschützt dem Regen ausgeliefert. In Bulgarien ist ein rechtsnationalistischer Politiker zum Integrationsbeauftragten ernannt worden. Valeri Simeonov ist dafür bekannt, die Roma-Minderheit im Land mehrfach beleidigt zu haben. Simeonov sagte zum Beispiel, Roma hätten Kinder, die mit Schweinen spielen und Frauen mit dem Instinkt von Straßenhündinnen. Dass ein solcher Politiker jetzt Integrationsbeauftragter sein soll, wird von Minderheitenvertretern als Skandal und Zynismus bezeichnet. Simeonov ist Vize-Regierungschef in Bulgarien und Teil der rechtsnationalistischen Formation Nationale Front zur Rettung Bulgariens. Die Roma sind die größte Minderheit in Bulgarien. Dort leben aber auch viele Türken, genauso wie Bulgaren in der Türkei leben. Bei den letzten Wahlen in Bulgarien hat Simeonov an der Grenze Proteste mitorganisiert, um Türken mit bulgarischem Pass an der Stimmabgabe zu hindern. Auf Spruchbändern war zum Beispiel Bulgarien über alles zu lesen. Sie ist weltweit das Symbol für Recht und Gerechtigkeit, die Statue der griechischen Göttin Justitia mit einer Waage in ihren Händen. Auch vor dem obersten Gerichtshof in Bangladesch war so eine Statue bisher. Jetzt ist sie aber abgebaut worden, denn islamistische Hardliner haben sich mit ihren Beschwerden durchgesetzt. Sie hatten monatelang gegen die Statue der Justitia demonstriert, denn sie sind der Meinung, dass die griechische Göttin unislamisch sei. Lange hatte die Regierung die Proteste ignoriert, dann sagte die Ministerpräsidentin von Bangladesch aber, die Statue sei lächerlich und sie könne sich nicht erklären, warum sie vor dem Gericht steht. Politikbeobachter sagen, die Regierung von Bangladesch will mit ihrem Umschwenken die Stimmen der Muslime gewinnen.
Wissensnachrichten.
Der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und er hat gerade einen Besucher von der Erde. Nach knapp 5-jähriger Reisezeit ist letzten Sommer die Raumsonde Juno in seine Umlaufbahn eingeschwenkt. Jetzt sind die ersten Infos, die die Sonde vom Jupiter zurück zur Erde geschickt hat, ausgewertet und veröffentlicht worden. Anna Berling aus unserer Wissensnachrichtenredaktion. Die Forscher haben eine ganze Reihe von Überraschungen erlebt, oder?
Ja, sie sagen im Prinzip, dass sich die Vorstellung, die sie bisher vom Jupiter hatten, deutlich verändert hat und dass sie davon ziemlich überrascht sind. Juno hat sich dem Jupiter bis auf ein paar tausend Kilometer genähert, das ist schon relativ nah, und untersucht ihn unter anderem mit Mikrowellen. Eine wichtige Frage war zum Beispiel, wie es an den Polen des Planeten aussieht. Die konnten Astronomen bisher nämlich noch nie genauer angucken.
Und an den Polen ist einiges los.
Ja, da geht's echt ab. Die Wissenschaftler sprechen von einem chaotischen Schauplatz, der so ganz anders ist als die Pole von Jupiters Nachbarn Saturn. Es gibt starke Polarlichter und am Nord- und auch am Südpol toben riesige Wirbelstürme mit Durchmessern von bis zu 1400 Kilometern. Damit sind sie 10-mal so groß wie die größten Wirbelstürme hier bei uns auf der Erde.
Also es ist insgesamt eher ungemütlich auf dem Jupiter?
Ja, kann man so sagen. Es wird wahrscheinlich auch dadurch nicht besser, dass aus dem Inneren offenbar riesige Mengen Ammoniak hervorquellen, die ganze Wettersysteme auf dem Planeten bilden. Also ungefähr wie die großen Wettersysteme hier auf der Erde, nur eben aus Ammoniak. Auch das wusste man bisher nicht so genau. Außerdem ist das Magnetfeld des Jupiter deutlich stärker als gedacht, nämlich 10-mal stärker als das der Erde. Und es ist auch ziemlich ruckelig und unregelmäßig, dieses Magnetfeld. Es breitet sich mal aus und zieht sich dann wieder zusammen. Das alles sind schon relativ spektakuläre Erkenntnisse und sie sind vielleicht auch erst der Anfang. Juno soll den Jupiter nämlich insgesamt 33 Mal umrunden und die bisherigen Forschungsergebnisse, die basieren erst auf den Daten von 2 Umrundungen.
Da könnte es also noch ein paar mehr Überraschungen geben vom Jupiter. Wir kümmern uns aber erst nochmal um unseren Planeten. Die EU hat einen sogenannten Atlas of the Human Planet herausgegeben. Wofür ist der gedacht?
Er soll zeigen, welche Naturkatastrophen, welche Teile der Erde bedrohen oder vielmehr die Menschen, die dort leben. Dem Atlas kann man zum Beispiel entnehmen, dass Deutschland in Europa das Land mit den meisten hochwassergefährdeten Menschen ist. 10% der Deutschen leben laut dem Atlas in gefährdeten Gebieten.
Und wie sieht es sonst auf der Erde aus?
Ja, auch weltweit sind Überschwemmungen eine große Gefahr. Von sogenannten Jahrhunderthochwassern sind insgesamt 1 Milliarde Menschen bedroht. Die zweitgrößte Bedrohung stellen tropische Wirbelstürme dar, die ein Viertel der Weltbevölkerung betreffen könnten. Und der Atlas zeigt außerdem, dass insgesamt heute weltweit doppelt so viele Menschen von Naturkatastrophen bedroht sind wie noch vor 40 Jahren, weil immer mehr gefährdete Regionen immer dichter besiedelt werden.
Dann haben wir zum Schluss noch eine Meldung von kriminellen Tieren. Auf Bali in Indonesien gibt es eine Affenmafia.
Und zwar in der Nähe des Uluwatu-Tempels, der auch von vielen Touristen besucht wird. Diesen Touris klauen die Javaner-Affen dort Brillen, Hüte, Kameras oder Bargeld und geben sie erst zurück, wenn sie was zu fressen bekommen.
Also dreiste Erpressung.
Ja, genau. Und jetzt hat eine belgische Forscherin diese Mafia-Methoden genauer untersucht. Sie hat festgestellt, dass die Affen, die am längsten in der Nähe des Tempels waren, dass die am häufigsten geklaut haben. Sie haben das Verhalten also am besten gelernt. Und die kriminellsten, das waren übrigens die männlichen Jungtiere. Die Forscherin hatte nur eine kleine Stichprobe zur Verfügung, aber sie glaubt, die Masche wird bei diesen Affen von Generation zu Generation weitergegeben. geben.
Mafiöse Affen. Danke, Anna Werling.
Wetter.
Sonnenschein am Abend und morgen den ganzen Tag. So sieht's aus in Deutschland. Heute schon waren bis zu 29 Grad drin. Morgen sind sogar bis zu 33 Grad möglich. Erst am Sonntag ziehen im Norden und Westen einzelne Schauer und Gewitter auf, die nachmittags auch den Süden erreichen können, bei bis zu 34 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.